Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Eskalation. Das Wort haben Sie in der vergangenen Woche sicher oft gehört. Nach dem Angriff Irans auf Israel vor mehr als einer Woche hält die Welt den Atem an. Wohin dreht sich die Spirale des Konflikts? Und wir kennen das ja aus vielen so alltäglichen Streit- und Konfliktsituationen. In der Familie etwa, unter Nachbarn, im Kollegenkreis. Ein Wort gibt das andere, die Schärfe nimmt zu, die gegenseitigen Verletzungen auch. Irgendwann sind die Fronten verhärtet. Wie kommt man raus aus so einer Konfliktspirale? Darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Da hören wir unter anderem davon, was ein Schlichter im Streitfall unternimmt und fragen einen Sozialpsychologen, was er bei Nachbarschaftsstreitigkeiten rät. Und wir fragen auch nach der spirituellen Dimension. Wie ist das eigentlich, wenn man dem Rat Jesu folgt und auch noch die zweite Wange hinhält? Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Ereignisse aus Religion und Kirche in den vergangenen Tagen. Und da nehmen wir erstmal hilfreiche Geister in den Blick, die in den vergangenen Tagen viel Gutes getan haben. Der Bund der katholischen Jugend BDKJ hat an diesem Wochenende erneut seine 72-Stunden-Aktion ausgerufen. Seit Donnerstagabend sind junge Leute in mehr als 2700 Projekten bundesweit aktiv, erneuern vielleicht einen Kinderspielplatz, kümmern sich um die Nöte von benachteiligten Menschen, setzen sich ein für ein soziales und gerechtes Miteinander.
Manchmal muss man erst was zerschlagen, um daraus was Neues herzustellen.
Das kannst du schon klein machen, gell?
Die 11-jährige Sophia haut mit einem Hammer Fliesen kaputt. Die Scherben müssen schön klein sein, denn daraus soll ein Mosaik entstehen.
Ja, und dann suchen wir die halt raus, die schon gut für die Wand sind. Und dann kleben wir die auf.
Mit der Wand meint Sophia ein neues Schild. Es kommt neben das Richard-Möller-Haus in der Nähe vom Sparhof. Die Lebenshilfe Fulda baut das Haus und das Außengelände zu einem Treffpunkt um. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion helfen auch Kinder und Jugendliche der Pfarrgemeinde St. Kilian mit. Eine von ihnen ist die 15-jährige Rosa Möller.
Man kann was neu gestalten, man hilft Leuten und es macht auch einfach viel Spaß. Ich war vor 5 Jahren schon bei der 72-Stunden-Aktion dabei und mir hat das damals so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja, ich bin dieses Jahr wieder dabei und ich bin sogar im Orga-Team.
Das Schild ist nur ein Teil, der im Rahmen der 72-Stunden-Aktion entsteht. Auch eine Lagerfeuerstelle soll es geben mit Sitzbänken aus Holzstämmen, sagt Emanuel Werner, Ehrenamtlicher der Pfarrgemeinde.
Es gehört dazu, dass wir einen neuen Sandkasten, eine kleine Wohlfühloase nennen wir es, errichten wollen, wo dann eben Kinder gut spielen können. Dann haben wir noch einen Klanggarten, den wir errichten wollen, also Hölzer, die man anstoßen kann, die dann einen kleinen Ton von sich geben oder einen größeren Ton, je nachdem, wie groß die Holzstämme sind.
Im gesamten Bistum Fulda gibt es rund 70 Gruppen, die sich an der 72-Stunden-Aktion beteiligen. Die Projekte sind alle unterschiedlich. Zum Beispiel in Eichenzell-Lütter renovieren die Messdiener das Kriegerdenkmal und befragen Zeitzeugen. Mitorganisatorin Hanna Hohmann.
Zum einen ist es eine super Gelegenheit, um zu zeigen, dass sich junge Leute eigentlich sehr viel schon engagieren und das jetzt irgendwie nochmal zu bündeln. Zum anderen jetzt auch gerade einfach mal die Zeit wirklich zu haben, 72 Stunden am Stück gemeinsam in der Gruppe was zu machen. Da kann man, ja, kommt man sehr viel weiter, als wir das sonst in einzelnen Gruppenstunden machen könnten. Und jetzt gerade auch in dem Projekt, weil das auch Sachen irgendwie für den Ort sind, für die Gemeinschaft, wo auch viele Leute sich einfach im Ort drüber freuen, wenn sie sehen, da passiert irgendwie was und junge Menschen tun irgendwie was. Das ist eine schöne Sache, da einfach mit so vielen Leuten dann auch dabei zu sein.
Uns schickt der Himmel. Unter diesem Motto haben katholische Jugendliche seit Donnerstagabend in zahllosen Projekten Gutes getan. Unser Reporter Daniel Kätner hat uns davon berichtet. Es ist nur 4 Jahre her und doch vermutlich bei vielen schon ziemlich in Vergessenheit geraten. Vielleicht haben sich zu viele neue Krisennachrichten in den Vordergrund gedrängt. Vielleicht sind auch die Erinnerungen einfach zu unangenehm. Aber es ist eben jetzt gerade 4 Jahre her, dass wir das Wort Corona-Pandemie neu zu buchstabieren gelernt haben. Zurzeit wird viel über eine kritische Aufarbeitung der damaligen Maßnahmen diskutiert. In dieser Woche hat der katholische Sozialverband Caritas Bilanz gezogen.
Eva Maria Welskop-Defer, Präsidentin des katholischen Caritasverbands, stört sich an der Art und Weise, wie sich viele eine Aufarbeitung der Pandemie vorstellen. Die Caritas beschäftigt bundesweit 660.000 Mitarbeiter in Bereichen wie Altenpflege, Kinderbetreuung, Familienhilfe und Krankenhäuser und gehört damit zu den größten Arbeitgebern. Welskop Defa wünscht sich einen konstruktiven Blick.
Weil damals der Applaus so groß war und weil zu Recht anerkannt wurde, wie groß die Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, ärgere ich mich über eine Debatte, die jetzt so tut, als müsse man nur nach Fehlern suchen. Das ist genau die Spannung, die wir überbrücken müssen. Wir müssen auch heute in Erinnerung halten die großartige Leistung und müssen den Kollegen und Kolleginnen deutlich machen, wir haben das nicht vergessen, was ihr da an herausragender Arbeit geleistet habt.
Caritas-Präsidentin Welskop Defa lobt die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Wohlfahrtsverbänden in der Pandemie. Für künftige Herausforderungen könne man daran anknüpfen. Gundeka Fürsich hat eine andere Perspektive. Er ist Geschäftsführer der Caritas-Trägergesellschaft St. Elisabeth in Thüringen mit 23 Einrichtungen in der Altenhilfe. Die bürokratischen Auflagen, etwa bei den Testungen und der Besucherdokumentation, habe den 900 Beschäftigten viel abverlangt und zu zusätzlichen Belastungen geführt. Das Besuchsverbot für sterbende Angehörige sieht er heute kritisch.
Ich habe selbst als Geschäftsführer sehr viele verbale Auseinandersetzungen mit Angehörigen erlebt, die einfach zu ihren Vätern, Müttern, Ehemännern, Ehefrauen wollten und nicht verstanden haben, warum sie jetzt da nicht hin können. Und viele politische Vorgaben wurden natürlich vor Ort in der Einrichtung diskutiert und hier wurde dann auch das Unverständnis konkret geäußert.
Die Corona-Jahre wirken für den Caritas-Verband auch auf anderen Ebenen bis heute nach. So hätte sich der Krankenstand in den Belegschaften seitdem stark erhöht. Und immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereit, Vollzeit zu arbeiten und streben 70%-Stellen an. Wichtig sei deshalb, so Verbandspräsidentin Welskop Defa, dass die Politik den Sozial- und Gesundheitsbereich künftig nicht vernachlässige.
Eine Aufarbeitung der Erfahrung aus der Corona-Zeit, aber mit Augenmaß. Das erwartet der katholische Deutsche Caritas-Verband. Was damit gemeint ist, beschrieb uns Markus Latton. Hierzulande ist ja oft von einer Kirchenkrise die Rede, aber das ist zumindest in Europa ein durchaus grenzüberschreitendes Phänomen. In England zum Beispiel werden jedes Jahr rund 25 Kirchen geschlossen, weil immer weniger Briten in die Kirche gehen. Dabei muss dann allerdings oft auch die Kirchenorgel daran glauben, obwohl die Instrumente teils mehrere hundert Jahre alt sind. Jetzt hat ein findiger Organist einen Plan entwickelt, wie er die eine oder andere Orgel retten kann. Mit einer durchaus ungewöhnlichen Idee.
Es fängt recht sakral an. Orgelklänge schallen durch St. Paul's in Huddersfield. Aber dann schlägt die musikalische Stimmung um. Denn es ist ein Metal-Konzert, für das sie hier proben. Die Band mit dem eher unchristlichen Namen Plague of Angels, also Engelsplage, hat sich dafür mit Organist David Pipe zusammengetan. Er spielt klassische Orgelmusik, seit er 11 ist und war dementsprechend skeptisch, ob das zum Metal passt. Ich war ein bisschen unsicher. Ich fand, es war laute, schwere Musik, fast vulgär. Aber dann habe ich mir mehr und mehr angehört und eine ganz neue Welt für mich entdeckt. Für David ist es mehr als nur ein musikalisches Experiment. Er hat die Mission, Englands Orgeln zu retten. Denn immer mehr Kirchen schließen, weil die Gemeinden schrumpfen. Damit verlieren auch die wertvollen Instrumente ihre Berufung. Die Orgel, auf der David Pipe in Huddersfield spielt, ist verhältnismäßig jung, Baujahr 1977. Es gibt aber auch Orgeln in England, die mehrere hundert Jahre alt sind. Die Orgeln werden zu selten gespielt. Es sind Maschinen, das heißt, sie müssen benutzt werden, um zu funktionieren. Außerhalb von Gottesdiensten gibt es kaum Anlässe dafür und es gibt immer weniger Organisten. Der Metal-Orgel-Mix soll jetzt ein neues Publikum ansprechen. Die Idee kommt von Mark Minette, Musikprofessor und Gitarrist der Metal-Band. Durch das Projekt hat auch er die Orgel mehr zu schätzen gelernt. Orgelmusik hat eine unglaubliche Kraft, ist sehr majestätisch. Man spürt den Klang körperlich in der Brust, genau wie bei einem Metal-Konzert. Die Stimmung überträgt sich nicht nur durchs Hören, sondern man fühlt es richtig. Die Idee komme gut an, sagt Mark. Viele Kirchen seien daran interessiert, modernere Projekte auf die Beine zu stellen.
We thought that metal bands in churches would be kind of
Wir dachten, dass die Kirchen es als Ketzerei ansehen würden, dass das Dunkle und der Nihilismus der Metal-Musik hier nicht hereinpassen. Aber im Gegenteil, wir bekommen Nachrichten von Kirchen aus der ganzen Welt, die mitmachen wollen. Es ist erst das zweite Konzert, für das sie hier proben. Aber Mark und David träumen davon, das Orgel-Metal-Projekt weltweit zu etablieren.
Da fliegt einem ja das Blech weg, könnte man sagen. Ein britischer Organist versucht, Orgeln in verlassenen Kirchen in England zu retten, durch gemeinsame Konzerte mit Heavy-Metal-Bands. Valerie Krall berichtete davon.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Himmel und Erde.
Streit und Auseinandersetzung, die gehören zum Leben einfach dazu. Vieles löst sich ja auch schnell wieder auf, aber mancher Konflikt kann sich doch auch hochschaukeln. Ein Wort gibt das andere, jeder teilt aus, der Ton wird schärfer. Am Ende sind die Fronten verhärtet und ein Ausweg scheint nicht in Sicht. Wie kommt man da wieder raus aus so einer Konfliktspirale? Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Ein Ort, an dem wir vermutlich alle gar nicht gerne Streit haben, das ist rund um die eigenen vier Wände. Wo wir wohnen, da wollen wir uns wohlfühlen, da wollen wir uns auch sicher fühlen. Aber natürlich gibt es auch Streit unter Nachbarn, und zwar gar nicht so selten. Darüber habe ich in dieser Woche mit Robert Montau gesprochen. Er ist Sozialpsychologe, er hat viele Jahre in der Immobilienwirtschaft gearbeitet und hat ein Buch geschrieben über Nachbarschaft im Streit. Ich habe ihn gefragt, ob nach seiner Beobachtung gerade Streit unter Nachbarn besonders schnell eskalieren kann.
Die Verläufe sind sehr unterschiedlich. Häufig eskalieren Konflikte zwischen Nachbarn über Jahre. Man nimmt viel hin, man rümpft die Nase, aber tut nichts. Und erst nach Jahren geht man hin und spricht es an. Aber es kann auch schlagartig gehen. Ich hatte mal einen Mieter, der ist eingezogen und am zweiten Tag des Mietverhältnisses hat er schon laut schreiend bei der Nachbarin gegen die Tür gebollert, weil die Tochter um 16 Uhr am Nachmittag wochentags Klavier übte.
Sie haben schon angedeutet, da gehen manchmal die Emotionen durch die Decken. Ist das so ein Grund, warum so Nachbarschaftskonflikte schnell eskalieren können?
Naja, Wohnungen sind der Ort des Rückzugs und der Geborgenheit. Da will man sich entfalten. Da will man von dem Unbild des Alltags ein wenig zurücktreten. Nun hat man 30 Zentimeter entfernt auf der anderen Seite der Wand Menschen, die einem erstmal fremd sind. Und diese nächsten Fremden, wenn die mit Störungen in diesen Ort des Rückzugs eintreten, dann berührt das Menschen häufig auf dem falschen Fuß. Und das ist ein Faktor dafür, dass es schnell eskaliert.
Herr Montau, dass sich ein Konflikt hochschaukelt, das läuft ja manchmal wie von selbst. Aber wenn man da raus will aus so einer Eskalationsspirale, wo muss man da ansetzen?
Ja, im günstigsten Fall bereits beim Einzug. Das heißt, wirklich wie das früher üblich war, bei den Nachbarn klingeln, guten Tag sagen. Das heißt, präventiv einen Gesprächskanal offen zu halten, wenn es auf der einen oder anderen Seite dann zu Unzufriedenheiten kommt. Eben zum Beispiel wegen Lärm. Mhm. Aber auf der anderen Seite sollte man sich auch gut überlegen, ob man eine private, freundschaftliche Beziehung zu Nachbarn pflegen möchte. Denn wenn es dann zu einer Störung in der Freundschaft kommt, dann kann man sich kaum einen Weg gehen. Also zu entfernt, zu distanziert, zu fremd ist die eine Gefahr. Zu nah, zu freundschaftlich kann eine andere sein.
Mhm. Wenn es mal gekracht hat, gilt dann möglichst früh versuchen, es zu klären oder erst mal laufen lassen, bis alle dann am Ende irgendwie konfliktmüde sind.
Ja, ich denke, das Erste, wenn es zu einer Störung kommt, das bezieht sich nicht nur auf Nachbarschaftskonflikte, ist, tun Sie erst einmal nichts. Entspannen Sie sich. Wenn Sie einigermaßen innerlich zur Ruhe gekommen sind, denken Sie nach. Mhm. Gibt es einen Anteil von mir? Ja, selten ist es so in Konflikten, dass der eine gut und der andere böse ist. Wenn Sie zur Ruhe gekommen sind und für sich geklärt haben, na okay, also dieses eine Wort, das hätte ich mir auch schenken können. Suchen Sie das Gespräch.
Also so die sprichwörtliche, erstmal die Nacht drüber schlafen, ist schon mal so ein guter Tipp. Und dann sagen Sie, suchen Sie das Gespräch. Die Frage ist ja für viele immer, wer macht den ersten Schritt? Warum ich?
Ja, immer ich selber. Es stellt sich nie die Frage, sollte der andere auf mich zugehen oder sollte ich es machen. Machen Sie in jedem Konflikt immer den ersten Schritt. Wenn Sie sich fragen, ob ein Gespräch der richtige Weg ist, machen Sie es selber. Sie können in Ruhe auf den anderen zugehen und ihm anbieten, sich zu verabreden für ein kurzes Gespräch. Im Treppenhaus, wo auch immer. Das ist egal. Aber warten Sie nicht auf den anderen. Die Gefahr ist zu groß, dass es bei Ihnen im Kopf hochkocht.
Raus aus der Eskalationsspirale, wie das zum Beispiel beim Streit unter Nachbarn gelingen kann und was wir daraus generell für Konfliktsituationen lernen können. Darüber habe ich gesprochen mit dem Sozialpsychologen Robert Montau. Nachbarschaft im Streit, so heißt sein Buch zum Thema, erschien im Psychosozialverlag. Wie kommt man raus aus der Eskalationsspirale im Streit? Darum dreht sich heute das Himmel und Erde Sonntagsthema. Manchmal schaffen es ja die streitenden Parteien gar nicht mehr. Dann muss ein Vermittler her. Das passiert ja auch regelmäßig bei Tarifauseinandersetzungen. In dieser Woche gerade, am Donnerstag, hat die Schlichtung für die bundesweit 930.000 Bauarbeiter angefangen. Wegen der hohen Inflation der letzten 2 Jahre fordert die Gewerkschaft mindestens 500 Euro mehr. Den Baufirmen ist das viel zu viel. Viele der Firmen stecken ja in einer Krise. Eine Einigung war da zunächst nicht möglich. Ein Schlichter muss helfen. Aber was tut der eigentlich, um den Konflikt zu lösen?
Die Stimmung bei vielen Bauarbeitern ist aufgeheizt. Mehrere hundert sind zu dem vornehmen Wiesbadener Hotel gekommen, in dem die Schlichtung stattfindet. Und sie haben lautstark 500 Euro mehr pro Monat gefordert. 500 mehr! 500 mehr! Auch für Bauschlichter Rainer Schlegel im Verhandlungshotel ist das nicht zu überhören. Aber er kennt das. Hier soll Druck aufgebaut werden. Er bleibt ruhig und entspannt. Als Schlichter müsse er neutral bleiben, was oft genug schwierig ist, nachdem es in den Tarifverhandlungen davor gekracht hat.
Das heißt, man muss die Gespräche wieder in Gang bringen, man muss sich die Position anhören, man muss moderieren. Also er hat jetzt nicht ex cathedra etwas vorzuschlagen, was ihm für gut und richtig erscheint, sondern er muss darauf hinwirken, dass das, was die Tarifvertragsparteien im Wege von Verhandlungen nicht hinbekommen haben, vielleicht durch Anregungen, durch Vermittlung am Schluss erreichen, nämlich eine Einigung auf eine tarifvertragliche Regelung.
Rainer Schlegel war bis Februar Präsident des Bundessozialgerichtes in Kassel. Diese Erfahrung kommt ihm auch als Schlichter zugute. Und auch, dass er schon mehrfach in der Bauindustrie geschlichtet hat. Ob bei der Bahn oder zuletzt bei der Lufthansa. Meistens benennt jede Seite einen eigenen Schlichter. Rainer Schlegel dagegen ist als Schlichter alleine. Deshalb nimmt er immer noch eine Vertrauensperson mit in die Schlichtung.
Auch der Schlichter muss sich mit irgendjemandem besprechen. Also ich kann mich jetzt mit mir selber besprechen, aber das ist nicht so effektiv. Man braucht jemanden, der das auch mit aufnimmt und dass man einfach reflektiert, was ist eigentlich jetzt gerade in der Schlichtung passiert, um daraus Schlüsse zu ziehen. Einfach ein Dialog mit jemandem, der dabei ist und mit dem man das dann auswerten kann.
Als Schlichter muss er verstehen, worum es den beiden Seiten geht, was ihre jeweiligen Probleme und auch Grenzen sind. Und wie in Tarifverhandlungen muss er auf der Hut sein, darf keine Fallstricke übersehen. Auch deshalb, sagt Rainer Schlegel, will er als Schlichter nicht alleine in den Verhandlungen sitzen.
Schlichtungen sind anstrengend. Es dauert lange, in der Regel geht es bis weit in die Nacht. Und es kann auch mal sein, dass man vielleicht 2-3 Minuten einen Durchhänger hat, wo es dann ganz gut ist, wenn jemand dabei ist, der in der Zeit aufmerksam bleibt und einem sagen kann, was in den 2-3 Minuten passiert ist, indem man den Durchhänger hat.
Vermittlungsarbeit. Wie findet ein Schlichter bei verhärteten Fronten im Tarifstreit einen Ausweg? Das hat mein Kollege Lars Hofmann, den Schlichter Rainer Schlegel, bei den laufenden Bautarifverhandlungen gefragt. Im Himmel und Erde Sonntagsthema beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir umgehen können mit Streit und Konflikt, vor allem auch, was man machen kann, wenn eine Eskalation des Streits droht. Wie kommen wir raus aus der Eskalationsspirale? Welchen Rat geben da eigentlich die Religionen, die sich ja auch immer um das menschliche Zusammenleben kümmern? Mit einem Blick auf die jüdisch-christliche Tradition habe ich darüber mit Veit Dinkelacker gesprochen. Er ist evangelischer Pfarrer und Direktor des Bibelhaus-Erlebnismuseum in Frankfurt. Herr Dinkelacker, wenn zwei sich streiten und einer überlegt sich, ob er jetzt nochmal kräftig kontert, dann fällt ja gerne mal der geradezu sprichwörtliche Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ja ein biblisches Zitat. Was sagt das eigentlich aus?
Auge um Auge klingt für uns zunächst gnadenlos. Es stammt aber aus einer Gesellschaft, in der es tatsächlich ein Fortschritt war, wenn Gleiches mit Gleichem vergolten wurde. Stellt sich ja immer die Frage, wie können Menschen entstandenem Leid gerecht werden? Und damit dann nicht irgendeine Blutrache bis hin sogar zu einem Mord passiert, scheint die Regel Auge um Auge, Zahn um Zahn eine Sicherheit zu geben, dass das im Rahmen bleibt. Damit wäre doch dann auch Gerechtigkeit geschafft, könnte man denken. Wir sehen das heute ein bisschen anders, aber das Problem ist eigentlich immer noch dasselbe.
Also im Grunde ist das ein Satz, der die Gewalt begrenzen will. Jetzt wird im Gegensatz dazu dann immer der Satz Jesu ins Spiel gebracht, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch doch die andere hin. Ist das eigentlich ein alltagstauglicher Weg, um Konflikte zu entschärfen?
Also dieser Satz ist natürlich eine Provokation, auch schon damals gewesen, vor 2000 Jahren, und ist wahrscheinlich ähnlich häufig missverstanden wie der, den wir gerade hatten bei Auge um Auge. Auch da muss man sich wieder die Welt vorstellen, aus der dieser Satz stammt, in der Jesus das gesagt hat. Da bedeutete es, die andere Wange hinzuhalten, so viel wie ein Akt des gewaltfreien Widerstands eines Opfers, eines Gewaltopfers. Also zum Beispiel ein Sklave, der aufrecht stehen blieb, obwohl ihn der Herr geschlagen hatte, was durchaus eben üblich ist in diesem Verhältnis, der gibt damit aufrecht zu verstehen, ich unterwerfe mich dir jetzt nicht und nun hör auch auf mit der Gewalt. Und das Opfer bleibt stolz stehen und der Täter hat dann die Gelegenheit, umzukehren. Das ist so die Idee dieses Satzes. Und dann wäre tatsächlich vielleicht gegenseitige Vergebung untergleichen auch möglich.
Biblische Sätze und Impulse zum Umgang mit Streit- und Konfliktsituationen, die hat uns Veit Dinkelacker erläutert. Er ist Direktor des Bibelhaus Erlebnismuseums in Frankfurt. Wie kommen wir raus aus Konfliktsituationen? Unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Wir haben gerade gehört, auch dem anderen noch die zweite Wange hinhalten, kann durchaus Signal eines aufrechten Widerstands sein. Manche Menschen üben sich in Selbstverteidigung, um sich in möglicherweise drohenden alltäglichen Konfliktsituationen angemessen wehren zu können. Interessanterweise geht es auch dabei darum, die Eskalation zu stoppen.
Oliver Peter ist seit über 20 Jahren Selbstverteidigungstrainer beim Polizeisport Frankfurt. Was Oliver Peter uns beibringt, ist zum Beispiel auf Anzeichen zu achten, die auf einen körperlichen Angriff hindeuten.
Ja, das sind solche typische Zeichen, wenn jemand natürlich laut wird, wenn er anfängt mit den Armen zu fuchteln, wenn er mir meine Distanz quasi sehr, sehr nah kommt, um quasi dann in den Angriff zu gehen.
In so einer Situation dann selbst die Fäuste rauszuholen? Davon rät der Selbstverteidigungstrainer jedoch ab.
Dann ist genau der Punkt, wo ich mich dann, sage ich mal, versuchen sollte, diesem Konflikt zu entziehen. Weil ich kann jedem nur raten, lieber mit gebrochenem Ego nach Hause gehen, als mit gebrochener Nase. Das Ego heilt schneller tatsächlich als die Nase.
Auch beschwichtigende Worte oder eine schnelle Entschuldigung bringen dann nichts mehr.
Wenn sich so eine Gewaltspirale hochschaukelt und ich merke, das könnte jetzt dazu kommen, dann kann ich natürlich versuchen, das zu deeskalieren, obwohl es sehr, sehr schwierig ist. Wenn ein Mensch eine körperliche Auseinandersetzung anlegt, dann werde ich dem kaum aus dem Weg gehen können, um das mit verbalen Mitteln zu, sag ich mal, runterzufahren.
Mit einer aggressiv aufgeladenen Situation umzugehen, ist für die meisten Menschen sehr schwierig, meint Oliver Peter. Viele seien überfordert. Trotzdem können ein paar Dinge helfen.
Man kann einem nur so einfache Tipps geben. Also man selbst nicht schreien, man versucht selbst ruhig zu bleiben, eine souveräne Position einmal einzunehmen, sich nicht provozieren lassen, sondern man spricht die Leute mit sie an. Man schafft auch so ein bisschen so eine verbale Schranke. Ja, und wenn möglich, dann einfach stehen lassen und weitergehen.
Aber man ist nicht immer an einem Ort, an dem man sich einfach entziehen kann.
Wenn man in der U-Bahn ist, ist das natürlich etwas anderes. Dann kann ich immer nur raten, einfach fremde Menschen einmal versucht mit zu involvieren. Weil fremde Menschen kann man immer auch ansprechen. Und da rate ich, gerade in der Situation rate ich immer, nicht allgemein in den Raum reinrufen oder in die U-Bahn reinrufen, sondern konkret Leute ansprechen. Sie mit der roten Jacke, können Sie mir bitte helfen oder können Sie bitte die Polizei rufen? Sich auch persönlich angesprochen wird, weil wenn man so, kann mir jemand helfen, gucken alle runter auf ihr Handy und finden es unangenehme Situationen und keiner traut sich da so ein bisschen was zu machen.
Die Fäuste in der Tasche lassen. Auch das lernt man bei einem Selbstverteidigungstrainer. Unsere Reporterin Marie-Annabel Kröger hat mit einem gesprochen. Und das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema, raus aus der Konflikteskalation. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.